SWR 2 aus dem Land. Feature.
Freunde, die Frau mit dem edlen Herzen, die wir heute beisetzen, wurde 1814 in Salzwedel geboren. Ihr Vater, Baron von Westfalen, war in Trier eng mit der Familie Marx befreundet. Die Kinder der beiden Familien wuchsen zusammen heran. Als Marx die Universität bezog, hatten er und seine künftige Frau sich bereits entschieden, ihre Geschicke für immer zu verbinden. Im Jahre 1843 fand die Hochzeit statt. Nachdem Marx als Chefredakteur der ersten rheinischen Zeitung bekannt geworden und die Zeitung von der preußischen Regierung unterdrückt worden war.
Die Rote Baroness, das extreme Leben der Jenny Marx, von Ulrich Teusch.
Was eine solche Frau mit so scharfem und kritischem Verstande, mit einem politisch so sicheren Takt, mit solch einer leidenschaftlichen Energie, solch großer Kraft der Hingabe in der revolutionären Bewegung geleistet, das hat sich nicht an die Öffentlichkeit vorgedrängt, ist niemals in den Spalten der Presse erwähnt worden. Was sie getan hat, wissen nur die, die mit ihr gelebt haben. Aber ich weiß, dass wir oft ihre kühnen und klugen Ratschläge vermissen werden. Kühn, ohne Prahlerei. Klug, ohne der Ehre, je etwas zu vergeben.
5. Dezember 1881, am Grabe von Jenny Marx. Friedrich Engels hält die Trauerrede. Karl Marx kann nicht dabei sein, die Worte seines Freundes nicht hören. Er ist krank. Sein Arzt hat ihm verboten, das Haus zu verlassen. Jennys Beisetzung findet auf dem Londoner Friedhof Highgate statt, in ungeweihter Erde.
Die junge Baroness Jenny von Westfalen. Ihre Großmutter war eine Argyle Campbell, höchster schottischer Adel. Es heißt, Jenny sei das schönste Mädchen von Trier gewesen. Rank und schlank, ebenmäßige Gesichtszüge, üppiges, in der Mitte gescheiteltes Haar, dazu charmant, witzig, anmutig, geistvoll, intelligent. Eine strahlende Erscheinung. Die Ballkönigin. Von Verehren umschwärmt, mit 17 verlobt sie sich. Ihre Gunst schenkt sie einem jungen preußischen Leutnant, einem gewissen Karl von Panwitz. Doch Jenny ist seiner schnell überdrüssig. Was sie sucht, ist nicht so leicht zu finden. Jedenfalls nicht in ihren Kreisen.
Unsere Tischgesellschaft besteht größtenteils aus Stockfranzosen, Fabrikherren, Kaufleuten.
Im Sommer 1838 macht Jenny Ferien im Elsass und schreibt ihrer Mutter Caroline.
Hier dreht sich denn die Unterhaltung meistens ums liebe Geld. Wie man's gewinnt und wieder verliert, um Eisenbahnaktien, Waldverkäufe, Hüttenwerksbetrieb, Fabrikwesen. Und das Höchste, was einer dieser Gesellen vom anderen sagen kann, ist «Oh, il se faire une belle fortune!» In diesem Ausspruch liegt bei ihnen der Inbegriff aller Vollkommenheiten.
Nein, Jennys Wahl fällt nicht auf einen Geldsack, auch nicht auf einen Adligen oder einen Offizier. Sie entscheidet sich für Karl Marx, einen Kumpanen, den sie seit Kindertagen kennt. Wohl tausendmal schon haben sie sich berührt, doch zur großen Liebe wird ihre Beziehung erst 1836. Da verbringt Karl, der seit einem Jahr in Bonn studiert, seine Semesterferien in Trier. Die beiden ahnen, worauf sie sich einlassen, und halten ihre Verlobung fürs erste geheim.
Schwarzwildchen, wie freue ich mich, dass du froh bist und dass mein Brief dich erheitert und dass du dich nach mir sehnst und dass du in tapezierten Zimmern wohnst und dass du in Köln Champagner getrunken hast und dass es da Hegelclubs gibt und dass du geträumt hast und dass du, kurz, dass du mein Liebchen, mein Schwarzwildchen bist. auf jeden Finger einen Kuss. Und nun hinaus in die Weite. Fliegt. Fliegt zu meinem Karl und presst euch so heiß auf seine Lippen, als sie ihnen warm und innig entströmt sind. Und dann hört auf, stumme Boten der Liebe zu sein und flüstert ihm zu all die kleinen, süßen, heimlichen Lieblichkeiten, die Liebe euch eingibt. Erzählt ihm alles. Aber nein, lasst noch etwas übrig für eure Herren. Lebt wohl, teurer einzig. Ich kann nicht mehr, sonst wird's mir ganz wirr im Kopf.
Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, ohne Jenny von Westphalen hätte Karl Marx niemals der sein können, der er war. Beide passten vollkommen zusammen und ergänzten sich. Von außerordentlicher Schönheit, welche die Bewunderung Heines, Herwegs und Lasalles erregte, voll glänzender Begabung und Witz, ragte Jenny von Westphalen aus Tausenden hervor. Als Kinder spielten Karl und Jenny zusammen. Als Jüngling und Jungfrau, er 17, sie 21, verlobten sie sich und wie Jakob um Rachel diente Marx um Jenny 7 Jahre, bevor er sie heimführte.
Eleanor, die jüngste Tochter von Karl und Jenny Marx. Sie malte gern in leuchtenden Farben und wusste natürlich nur zu gut, wie es wirklich gewesen ist.
Karl Marx an Arnold Ruge, Köln, 13. März 1843.
Lieber Freund, ich kann Ihnen ohne alle Romantik versichern, dass ich von Kopf bis Fuß, und zwar allen Ernstes, liebe. Ich bin schon über 7 Jahre verlobt, und meine Braut hat die härtesten ihrer Gesundheit fast untergrabenden Kämpfe für mich gekämpft, teils mit ihren pietistisch-aristokratischen Verwandten, denen der Herr im Himmel und der Herr in Berlin gleiche Kultusobjekte sind, teils mit meiner eigenen Familie, in der einige Pfaffen und andere Feinde von mir sich eingenistet haben.
Die glückliche Wendung für die Liebenden ist den Vätern zu danken. Ludwig von Westphalen, preußischer Regierungsrat, und Heinrich Marx, ehemals jüdischer, zum Protestantismus konvertierter Anwalt. Sie sind befreundet, sympathisieren mit liberalen, aufklärerischen Ideen. Ludwig, in zweiter Ehe lebend, ist ein hochgebildeter Mann, ein intimer Kenner von Shakespeare und Homer und spricht mehrere Sprachen fließend. Karl Marx geht bei ihm ein und aus, begleitet ihn, auch zusammen mit Jenny und deren Lieblingsbruder Edgar auf langen Spaziergängen, lässt sich von ihm belehren, von seiner ungeheuren Belesenheit gefangen nehmen. Wenn Karl in Trier prägende geistige Anregungen empfangen hat, dann vor allem durch diesen Mann. Nichts anderes gilt für Jenny. Ihre für Frauen der damaligen Zeit außergewöhnliche Bildung verdankt sie weniger der Schule als ihrem Vater.
Ludwig betrachtet Karl fast wie einen Sohn. Und doch, als Schwiegersohn, kann auch er ihn sich zunächst nicht so recht vorstellen. 4 Jahre jünger als seine Tochter, bürgerlich, ein Student, der nichts hat, der nichts ist. Würde dieser junge Mann seine Jenny glücklich machen? Doch schon bald stellt er seine Bedenken hintan. Mitte Januar 1838 schreibt er an Ferdinand, seinen Sohn aus erster Ehe:
Ich schätze mich und uns alle unaussprechlich glücklich, dass Jenny mir und uns allen einen so trefflichen, edlen, seltenen Sohn und Bruder als ihr Eigentum zu erwerben wusste. Ein Kleinod, worauf sie stolz sein kann. Und was auch die edlere Welt, nur nie und nimmer die gemeine kleinstädtische Triersche, worin wir leben, billigen und keineswegs tadeln würde.
Auf der anderen Seite steht Heinrich Marx. Was dem alten Westfalen Homer und Shakespeare, das sind ihm Voltaire und Rousseau. Er wird als erster in die Verlobung eingeweiht. Wie Ludwig hält er eine längere Wartezeit für nötig. Allerdings sorgt er für indirekten Kontakt zwischen den Liebenden, die sich auf absehbare Zeit nicht sehen dürfen und auch nicht schreiben sollen. So gelangen denn wohl auch die Bände mit überschwänglich romantischen Liebesgedichten, die Karl in Berlin ersonnen hat, in Jennys Besitz. Ein Schatz, den sie ihr Leben lang sorgsam hüten wird.
Da ward ich tief gebunden, da ward mein Auge klar.
Da hatte ich gefunden, was dunkles Streben war.
was nicht mein Geist erflogen, getrieben vom Geschick?
Das kam ins Herz gezogen, von selbst.
Mit deinem Blick.
Es gibt für den Mann keine heiligere Pflicht, als die er gegen das schwächere Weib übernimmt. Du hast große Pflichten übernommen, wehe dir, wenn du je in deinem ganzen Leben dies vergessen könntest. Die Gute verdient jede Rücksicht. Ein ganzes Leben voll zarter Liebe vermag nur, sie für das, was sie schon gelitten, zu entschädigen.
Mahnende Worte des Vaters an den Sohn. Als Heinrich Marx 1838 stirbt, ist Jenny verzweifelt. In ihrem Trauerbrief erzählt sie Karl wehmütig von gemeinsamen Stunden, die sie mit seinem Vater auf dem Grundbesitz der Familie Marx im Trierer Vorort Kyrins verbracht hat. Immer wieder überwältigt sie der Schmerz.
Alles erscheint mir so trübe, so unheilverkündend, die ganze Zukunft so dunkel. Kein freundliches Bild lächelt mir entgegen. Keine einzige frohe Aussicht.
Ich sehe eine auffallende Erscheinung in Jenny. Sie, die sich so ganz mit ihrem kindlichen, reinen Gemüte dir hingibt, zeigt zuweilen unwillkürlich und gegen ihren eigenen Willen eine Art von Furcht, von ahnungsschwangerer Furcht, die mir nicht entgeht und die ich nicht zu erklären weiß.
Heinrich Marx, 10 Monate vor seinem Tod in einem Brief an seinen Sohn. Dem profunden Menschenkenner war schwer, etwas vorzumachen. Nicht nur die Charakterschwächen Karls hatte er immer wieder seziert, auch Jenny irritierte ihn. Ihre von ihm sorgenvoll diagnostizierte Veranlagung, sie wird durch die endlos lange Verlobungszeit noch verstärkt.
Mitunter zeigt Jenny manisch-depressive Züge. Häufig ist sie krank. Die Zweifel nagen an ihr. Würde Karl im fernen Berlin ihr treu sein? Und würde er von ihrer Treue überzeugt sein?
Karl, schreib mir bald, bald wieder. Sobald du kannst. Nie waren deine Briefe willkommener, heilsamer, notwendiger. Denk dir, Karlchen, wenn du mich jetzt vergäßest. Nein, nein, das kannst du nicht. Kannst es nie. Das Ende deiner Liebe und das Ende meines Daseins fallen in einem Moment zusammen. Und nach diesem Tod gibt es keine Auferstehung. Denn nur in der Liebe liegt der Glaube an Fortdauer. Ach, Karl, das Zimmer dröhnt und tanzt um mich herum. Ich kann nicht mehr.
Karl Marx an Arnold Ruge, 25. Januar 1843.
Es ist schlimm, Knechtsdienste selbst für die Freiheit zu verrichten und mit Nadeln statt mit Kolben zu fechten. Ich bin der Heuchelei, der Dummheit, der rohen Autorität und unseres Schmiegens, Biegens, Rückendrehens und Wortklauberei müde. In Deutschland kann ich nichts mehr beginnen. Man verfälscht sich hier selbst.
Anfang 1843 erfährt Marx, dass die Rheinische Zeitung, bei der er sich seine ersten journalistischen Meriten erworben hat, verboten werden soll. Jetzt zieht es ihn dorthin, wo man noch frei atmen kann, nach Paris. Bevor es soweit ist, findet endlich die Trauung statt, kirchlich in Bad Kreuznach, wo Jennys Mutter nach dem Tod ihres Mannes vorübergehend lebt. Statt sich und seiner Frau lange Flitterwochen zu gönnen, arbeitet Marx wie ein Besessener. In den 5 Monaten, die das jungvermählte Paar in Kreuznach bleibt, liest er 24 historische und philosophische Werke, meist in der Originalsprache, zusammen 20.000 Seiten. So wird er es auch in Zukunft halten. Arbeitspausen legt er nur ein, wenn die Ärzte ihn dazu zwingen oder seine vielen Krankheiten ihm keine Wahl lassen.
Anfang Oktober 1843 zieht das Paar nach Paris. Das Leben nimmt Fahrt auf. Karl und Jenny bewegen sich in illustren Emigrantenzirkeln, verkehren unter Intellektuellen und Künstlern. Heinrich Heine ist von seinen jungen Landsleuten fasziniert, beinahe täglich Gast in ihrer Wohnung. Er bewundert Jenny, legt Wert auf ihr literarisches Urteil. An so manchem Vers des Wintermärchens hat sie mitgefeilt. In Paris bringt Jenny am 1. Mai 1844 ihr erstes Kind zur Welt, ein Mädchen, das den Namen seiner Mutter trägt. Als es schwer erkrankt, fährt sie mit der Kleinen nach Trier. Am 21. Juni berichtet sie Karl, der Arzt habe verlangt, eine Amme zu nehmen.
Du kannst dir meine Angst denken. Doch nun ist alles überstanden. Trotz seinem Leiden sieht es wunderniedlich aus und ist so blütenweiß und fein und durchsichtig wie ein Prinzesschen. In Paris hätten wir es gewiss nicht durchgebracht. Und so trägt diese Reise schon goldene Zinsen.
In Trier ist Heilig Rock Wallfahrt. Über 1 Million Pilger kommen in die Stadt.
Die Menschen sind alle wie wahnsinnig. Was soll man nun davon denken?
Natürlich hat sich herumgesprochen, dass die einstige Ballkönigin in Pariser Revoluzzerkreisen verkehrt. Jetzt sind die obenauf, die angeblich immer schon gewusst haben, dass aus der Verbindung mit diesem Marx nichts Rechtes werden könne. Jenny weiß sich zu helfen.
Ich trete gegen jeden üppig auf und mein äußeres Auftreten rechtfertigt denn auch vollkommen diese Üppigkeit. Einmal bin ich eleganter als alle. Und dann habe ich nie in meinem Leben besser und blühender ausgesehen als jetzt. Ich denke auch in meinem Sinn, was hätte man davon, wenn man klein täte? Es hülfe doch niemand aus der Not und der Mensch ist so glücklich, wenn er bedauern kann.
3 Monate bleiben die beiden Jennys in Trier.
Mein teurer, einziger Karl. Wie wirst du dich über das Mämerchen freuen? Ich bin überzeugt, dass du das Kind nicht wiedererkennst. Seine Kuckäugelchen und sein schwarz Naturhäubchen müssten es denn verraten. Alles Übrige ist wirklich total verändert. Nur tritt die Ähnlichkeit mit dir immer sichtbarer hervor. Karlchen, wie lang wird das Püppchen eine Solopartie spielen? Ich fürchte, wenn Papa und Mama einmal wieder beieinander sind, in Gütergemeinschaft leben, dann wird bald ein Duo aufgeführt. Oder sollen wir es gut pariserisch anfangen?
Eine eher rhetorische Frage. 1845 wird Tochter Laura geboren. 1847 folgt Sohn Edgar. Und auch sonst überschlagen sich die Ereignisse.
Im Februar 1845 wird Marx aus Paris ausgewiesen. Aus dem freiwilligen Exil wird ein erzwungenes. Es folgen 3 Jahre in Brüssel.
Für Jenny vielleicht ihre schönste Zeit. Interessante Menschen gehen in ihrem Haus aus und ein. Die 3 Kinder sind gesund. Die Mutter lebt in erreichbarer Entfernung. Im April 1845 schickt sie Jenny ihre Hausgehilfin Lenchen Demuth, einen unermesslichen Schatz. Sie wird die Familie fortan durch alle Höhen und Tiefen begleiten.
Karl ist fieberhaft aktiv. In Brüssel beginnt seine Lebensfreundschaft mit Friedrich Engels. Hier verfasst er wichtige Frühschriften, notiert er seine berühmten Thesen über Feuerbach.
Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern.
In Brüssel werden proletarische Organisationen aus der Taufe gehoben. Hier entsteht das berühmte Manifest der Kommunistischen Partei.
Jenny arbeitet mit. Sie diskutiert, streitet um Formulierungen, nimmt Diktate auf, überträgt Karls unleserliche Entwürfe in Reinschrift.
Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die selbstständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. Das Proletariat, die unterste Schicht der jetzigen Gesellschaft, kann sich nicht erheben, nicht aufrichten, ohne dass der ganze Überbau der Schichten, die die offizielle Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt wird.
Die ersten beiden Zeilen der einzig erhaltenen Seite des Originalmanuskripts stammen von Jenny. Sie macht das Werk druckfertig, ist die erste, die es in seiner endgültigen Gestalt zu lesen bekommt. Die Zukunft scheint offen.
In der späten Nacht dringen zwei Männer in unser Haus. Sie fragen nach Karl und indem er vortritt, geben sie sich als Sergeant de Police zu erkennen, versehen mit dem Mandat, Karl zu fassen und zur Untersuchung zu ziehen. In der Nacht schleppen sie ihn weg. In furchtbarer Angst eile ich ihm nach, suche Männer von Einfluss auf, um zu erfahren, was der Plan ist. Ich eile in der finstern Nacht von Haus zu Haus. Da plötzlich fasst mich eine Wache, nimmt mich gefangen und wirft mich in ein dunkles Gefängnis. Es war dies der Ort, an welchem man obdachlose Bettler, heimatlose Wanderer, unglückliche, verlorene Frauen unterbringt. Man stößt mich in ein dunkles Gemach. Schluchzend trete ich ein. Da bietet mir eine unglückliche Leidensgefährtin ihr Lager an. Es war eine harte Holzpritsche. Ich sinke aufs Lager nieder. Als der Morgen graut, erblicke ich am gegenüberliegenden Fenster hinter eisernem Gitterwerk ein leichenblasses, trauriges Gesicht. Ich trete ans Fenster und erkenne unseren guten alten Freund Gigot. Als er mich erblickt, macht er mir Zeichen und winkt nach den unteren Räumen. Ich schaue dorthin und entdecke Karl, der eben unter Militäreskorte abgeführt wird.
Anfang März 1848 wird Marx mit Frau und Kindern an die französische Grenze abgeschoben. Nach einer kurzen Rückkehr ins inzwischen wieder aufständische Paris geht er mit seiner Familie ins Deutschland der Märzrevolution, wird in Köln Chef der legendären Neuen Rheinischen Zeitung. Als ein gutes Jahr später die Restauration obsiegt, geht's nochmal nach Paris und schließlich an den einzigen Ort Europas, wo der inzwischen Staatenlose noch Asyl finden kann, England, London.
Die Familie steht vor dem Nichts. Sie teilt ihr Los mit unzähligen anderen Verfemten, die es vom Kontinent auf die Insel verschlagen hat. Zusammen mit Karl engagiert sich Jenny in Unterstützungskomitees für die Flüchtlinge.
Sie war mir bald Iphigenie, die den Barbaren sänftigt und bildet. Bald Eleonore, die dem mit sich Zerfallenen an sich Zweifelnden Ruhe gibt. Mutter, Freundin, Vertraute, Beraterin. Sie war mir das Ideal eines Weibes und sie ist es mir.
Auch Wilhelm Liebknecht, der spätere Gründervater der deutschen Sozialdemokratie, ist in London gestrandet.
Und wenn ich nicht zugrunde gegangen bin, geistig und körperlich, dann verdanke ich es zum großen Teile ihr, die, wenn ich dachte, in dem brandenden Ozean des Flüchtlingselends zu versinken, mir wie Leukothea dem schiffbrüchigen Odysseus erschien und wieder Mut gab zu schwimmen.
Das materielle Elend, so groß es ist und so groß es noch lange Jahre bleiben wird, hält Jenny nicht davon ab, die selteneren Glücksmomente ihres Lebens auszukosten. Vor allem die Sonntage haben es in sich. Liebknecht ist oft dabei.
Nun ward der Winter unseres Missvergnügens, glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks. Die Wolken all, die unser Haus betreut, sind in des Weltmeers tiefem Schoß begraben. Nun zieren unsere braunen Siegeskränze, die schartgen Waffen hängen als Trophäen, aus rauem Feldlärm wurden muntre Feste, aus furchtbaren Märschen holde Tanzmusiken.
Unsere Fahrten nach Hampstead Heath. Würde ich 1000 Jahre alt, ich würde sie nicht vergessen. Ein Sonntag in Hampstead Heath war das höchste Vergnügen für uns. Die ganze Woche sprachen die Kinder davon und auch wir Erwachsenen, die Alten und die Jungen, freuten uns darauf. Schon die Reise hin war ein Fest.
In der damals noch urwüchsigen Heidelandschaft von Hampstead Heath wird ausgiebig gegessen und getrunken, gelesen und politisiert, mit den Kindern gespielt und getobt. Auf dem Rückweg deklamieren Karl und Jenny aus dem Kopf ganze Shakespeare-Szenen. Und natürlich singt man Lieder, sogar patriotische. O Straßburg, du wunderschöne Stadt.
Jenny Marx, London, an Josef Weidemeyer in Frankfurt am Main, 20. Mai 1850.
Ich werde Ihnen nur einen Tag aus diesem Leben schildern, so wie er war. Und Sie werden sehen, dass vielleicht nur wenig Flüchtlinge Ähnliches durchgemacht haben. Da die Ammen hier unerschwinglich sind, entschloss ich mich, trotz beständiger, schrecklicher Schmerzen in der Brust und im Rücken, mein Kind selbst zu nähren.
Bald nach Jennys Ankunft auf der Insel ist das vierte Kind geboren worden, Heinrich Guido, genannt Föckschen.
Der kleine arme Engel trank mir aber so viel Sorgen und stillen Kummer ab, dass er beständig kränkelte, Tag und Nacht in heftigen Schmerzen lag. Seit er auf der Welt ist, hat er noch keine Nacht geschlafen, höchstens 2 bis 3 Stunden. In der letzten Zeit kamen nur noch heftige Krämpfe hinzu, so dass das Kind beständig zwischen Tod und elendem Leben schwankte. In diesen Schmerzen sog es so stark, dass meine Brust wund ward und aufbrach. Oft strömte das Blut ihm in sein kleines bebendes Mündchen. So saß ich eines Tages da, als plötzlich unsere Hauswirtin, der wir im Lauf des Winters über 250 Reichstaler gezahlt und mit der wir kontraktlich übereingekommen waren, das spätere Geld nicht ihr, sondern ihrem Landlord auszuzahlen, der sie früher hatte pfänden lassen, eintrat und den Kontrakt leugnete, die 5 Pfund, die wir ihr noch schuldeten, forderte, und als wir sie nicht gleich hatten, traten 2 Pfänder ins Haus, legten all meine kleine Habe mit Beschlag, Betten, Wäsche, Kleider, alles, selbst die Wiege meines armen Kindes, die besseren Spielsachen der Mädchen, die in heißen Tränen dastanden. In 2 Stunden drohten sie, alles zu nehmen. Ich lag dann auf der flachen Erde, mit meinen frierenden Kindern, meiner wehen Brust. Schramm, unser Freund, eilt in die Stadt, um Hilfe zu schaffen. Er steigt in ein Kabriolett, die Pferde gehen durch, er springt aus dem Wagen und wird uns blutend ins Haus gebracht, wo ich mit meinen armen, zitternden Kindern jammerte.
Es sind Bilder aus dem Inferno. Jenny, die so starke Frau, deren Gefühlsleben immer schon labil gewesen ist, gerät in der Londoner Misere an ihre Grenzen.
Im Juni 1852 ist Marx für einige Wochen zu Gast bei Engels in Manchester. Innerhalb kurzer Zeit schreibt die zurückgebliebene Jenny 3 grundverschiedene Briefe an ihren Mann. Der erste, kolportiert vor allem Klatsch und Tratsch, ist voller Witz und guter Laune. Der zweite ist ein verzweifelter, mit Vorwürfen durchsetzter Hilferuf. Jenny wächst das Elend über den Kopf. Sie weiß weder ein noch aus. Der dritte Brief schließlich ist vom schlechten Gewissen diktiert. Eine Selbstanklage, eine Demutsgeste.
Ich habe dir heute wenig zu sagen, als dass ich recht traurig war, als ich deine Briefe las. Nicht über dich, sondern über mich. Nicht, weil sie kahl waren, wie du meinst, an klingender Münze, sondern weil sie kahl waren an Freundlichkeit und Liebe. Und dass sie so waren, daran bin ich ja nur allein schuld. Ich habe dir dein kurzes Entrinnen aus der Londoner Misere so verbittert, dir deinen Aufenthalt bei Frederik so vergällt und dich so gereizt und so geängstigt, dass ich mich wirklich fürchte und scheue, dich wiederzusehen. Du kannst dich nicht mehr auf mich freuen. Ich habe dich so gequält, so kleinlich dich verfolgt und gemartert. Aber nicht wahr, du freust dich wenigstens auf die lieben, freundlichen Kinder, auf ihre unschuldig, harmlosen Gesichtchen. Du kommst doch gerne zurück. Lupus lässt dich ja bitten, den Brief von Clues an ihn, ihm doch wieder mitzubringen. Mir aber bring dein Herz mit, dein altes, liebes, treues. Man vergisst oft, wie reich man ist, und man glaubt, arm zu sein. Weh über den Irrtum. Liebes, gutes Herz, komm freundlich heim und freu dich ein bisschen auf uns, deine Kinder und deine Jenny.
Nach mehreren provisorischen Unterkünften lebt die Familie seit Ende 1850 in der Dean Street 28, Stadtteil Soho.
3 winzige Stübchen, schmutzig und feucht. Im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt. Über die Maßen ungesund, zumal für die Kinder. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen, muss ohne wirkliche Privat- oder Intimsphäre auskommen. Ob damals in Soho, wo die Familie 6 Jahre ausharrt, oder später in den weit besseren Wohnungen in Maitland Park, das Marx'sche Haus ist nicht nur der Lebensmittelpunkt der Familie, es ist oft auch eine Art politisches Hauptquartier. Und immer ist Jenny mittendrin und vorn dabei.
So zum Beispiel, als Karl 1852 eine Kampagne für alte Kampfgefährten organisiert, die im Kölner Kommunistenprozess zu hohen Haftstrafen verurteilt werden.
Bei uns ist jetzt ein ganzes Büro etabliert. 2, 3 Schreiber, andere laufen, die anderen schrappen die Pennys zusammen, damit die Schreiber fortexistieren und Beweise des unerhörtesten Skandals gegen die alte offizielle Welt beibringen können. Dazwischen singen und pfeifen meine 3 fidelen Kinder und werden oft hart angerannt von ihrem Herrn Papa. Das ist ein Treiben.
Ähnlich wird es sein, wenn Marx ab 1864 an der Spitze der Internationalen Arbeiterassoziation steht und sich ein immenses zusätzliches Arbeitspensum auferlegt. Und ebenso nach der blutigen Niederschlagung der Pariser Kommune 1871. Da wird sich abermals ein großer Flüchtlingsstrom nach London ergießen und überall muss Hilfe geleistet werden.
Im Sommer 1851 wird Jenny offiziell die Sekretärin von Karl Marx.
Die Erinnerung an die Tage, an denen ich in Karls kleinem Stübchen saß, seine kritzligen Aufsätze kopierte, gehört zu den glücklichsten meines Lebens.
Sie diskutiert mit ihrem Mann über seine Schriften, erledigt Teile seiner Korrespondenz, führt Verhandlungen, empfängt Besucher, nimmt an Versammlungen teil, erstattet schriftlich Bericht, hält sich politisch auf dem Laufenden, bildet sich weiter.
Obwohl Marx von den meisten Verlagen und Zeitungen boykottiert wird, findet er 1851 Zugang zur New Yorker Daily Tribune, der damals auflagenstärksten Zeitung der Welt. Seine publizistische Produktivität in den Folgejahren ist enorm. Viele seiner Artikel sind Glanzstücke des politischen Journalismus. Und doch, von seiner eigentlichen Aufgabe, dem Studium der politischen Ökonomie, halten sie ihn ab. Das muss er meist in die Nachtstunden verlegen. Die gesundheitlichen Folgen sind fatal. Schwere Leberattacken, schmerzhafte Hautgeschwüre, Bronchitis, Brechdurchfälle, heftigste Kopfschmerzen, chronische Schlaflosigkeit.
Auch finanziell bringt der Journalismus zu wenig ein. Fast 2 Jahrzehnte stehen Jenny und Karl am Rande des Abgrunds. Allzu oft ist die Lage desolat. Man ist verschuldet und die guten Sachen wandern ins Pfandhaus.
Die Misere fordert nicht nur materielle Opfer. Die beiden in London geborenen Kinder, Heinrich Guido und Franziska, sterben im Alter von etwa 1 Jahr. Ihr Tod ist für die Mutter, nicht weniger für den kindervernarrten Vater, ein entsetzlicher Schlag. Doch die eigentliche Katastrophe, sie steht den Eltern erst noch bevor.
Im März 1855 wird Edgar, Spitzname Musch, schwer krank. Er ist schon in seinem 9. Lebensjahr. Über Wochen schickt Marx Bulletins an Engels, die zwischen Hoffnung und Verzweiflung pendeln. Am 30. März teilt er ihm mit, dass die Krankheit den in seiner Familie erblichen Charakter einer Unterleibsauszehrung angenommen habe.
Meine Frau war seit einer Woche so krank wie nie zuvor, vor geistiger Erregung. Mir selbst blutet das Herz und brennt der Kopf. Obgleich ich natürlich Haltung behaupten muss.
Am frühen Morgen des 6. April stirbt Musch in den Armen seines Vaters.
Es war der schmerzlichste Tag meines ganzen Lebens. Und ich glaube wohl, dass es nicht arm an trüben Stunden war. Aber wenn ich alle Schmerzen, alle Leiden meines Daseins, die ganze Summe zusammenfasse, so erreicht sie nicht das unaussprechliche Weh, das ich empfand, als ich zuerst ahnte, welch eine Krankheit mein liebes Kind befallen hatte. Es war ein liebes, gutes Engelsgemüt. Er war mein Herzensliebling, so wie er der Liebling eines jeden war, der ihm einmal in sein schönes, sonniges Antlitz geschaut hatte. Er war die ganze Freude, der ganze Stolz, die ganze Hoffnung meines lieben Karls, an dem das Kind mit besonderer, inniger Zärtlichkeit hing, so dass er in seiner Krankheit immer bat, sein Charlie möge immer bei ihm sein, ihn tragen und heben und seine Hände auf seinen Kopf legen. Und wirklich hatte Karl auch die Kraft, während der 6 bangen Wochen ihn nicht zu verlassen und Tag und Nacht bei ihm zu sein.
Ich selbst war zu angegriffen, um den schwereren Teil der Pflege zu teilen. Auch oft meines Schmerzes nicht mächtig genug, so dass ich meine Tränen nicht stets zu unterdrücken vermochte. Er sagte darauf zu Jennychen, seiner kleinen Vertrauten, »Wenn das Möhmchen ans Bett kommt, deck immer meine Hände zu, dass sie nicht sieht, wie mager sie sind.«
»Lieber Engels, das Haus ist natürlich ganz verödet und verwaist seit dem Tode des teuren Kindes, das seine belebende Seele war. Es ist unbeschreiblich, wie das Kind uns überall fehlt. Ich habe schon allerlei Pech durchgemacht, aber erst jetzt weiß ich, was ein wirkliches Unglück ist. Ich fühle mich broken down. Zum Glück hatte ich seit dem Begräbnistag so tolle Kopfschmerzen, dass Denken und Hören und Sehen mir vergangen ist. Unter all den furchtbaren Qualen, die ich in diesen Tagen durchgemacht habe, hat mich immer der Gedanke an dich und deine Freundschaft aufrecht gehalten. Und die Hoffnung, dass wir noch etwas Vernünftiges in der Welt zusammen zu tun haben. Dein K.M. Meine Frau bringt eben ein paar Zeilen an dich, die ich beilege.
Die materielle Not nimmt kein Ende. Auch die unfassbaren Schicksalsschläge tun es nicht. In Mushs Todesjahr bringt Jenny zwar eine gesunde Tochter, Eleanor, zur Welt, doch im Juli 1857 bekommt sie ein Kind, das unmittelbar nach der Geburt stirbt. Da ist sie 43.
Die nervlichen Belastungen machen Jenny immer mehr zu einer kranken Frau, auch zu einer für Krankheiten anfälligen Frau. Ende 1860 hat sie eine bösartige Pockeninfektion. Die Kinder werden zu Liebknechts ausquartiert. Karl widmet sich ganz der Pflege Jennys. Als alles überstanden ist, berichtet sie ihrer Freundin Luise Weidemeier nun schon wieder mit den ihr eigenen Anflügen von Witz und Selbstironie.
Erst am Weihnachtsabend durften die armen Kinder wieder ins sehnsüchtig vermisste Vaterhaus zurückkehren. Das erste Wiedersehen war unbeschreiblich rührend. Die Mädchen waren tief ergriffen und konnten schwer ihre Tränen zurückhalten bei meinem Anblick. 5 Wochen vorher hatte ich mich noch ganz respektabel neben meinen blühenden Mädchen ausgenommen, da ich wunderbarerweise noch kein graues Haar hatte, auch sonst noch bei Zahn und Taille war. So pflegte man mich in die Reihe der Wohlkonservierten zu stellen. Doch wie war das nun alles vorbei? Ich selbst kam mir vor wie ein Rhinoceros, das eher in den zoologischen Garten gehörte als in den Bund der kaukasischen Rasse. Erschrecken Sie nicht zu sehr. Heute ist es nicht mehr ganz so schlimm und die Narben fangen an auszuheilen.
Die tiefschwarze Not jener Jahre treibt Jenny oft zur Verzweiflung. Sie ist gereizt, ihre Nerven liegen blank, sie neigt zur Hysterie. Karls Briefe an Engels und wenige andere Vertraute geben immer wieder Hinweise auf die seelische Verfassung seiner Frau und den Zustand seiner Ehe.
1851.
Meine Frau geht unter, wenn es lange so fortgeht. Auf sie fällt der Hauptdruck.
1858.
In der Tat, wenn dieser Zustand fortdauert, möchte ich lieber 100 Klafter tief unter der Erde liegen, als so fortvegetieren. Ich persönlich arbeite mir die Misere weg durch starke Beschäftigung mit allgemeinen Dingen. Meine Frau, of course, hat nicht dieselben Ressourcen.
1862.
Meine Frau sagt mir jeden Tag, sie wünschte, sie läge mit den Kindern im Grab. Und ich kann es ihr wahrlich nicht verdenken.
1868.
Meine Frau hat seit Jahren ihr Temper durchaus verloren und quält mit ihrem Jammer und Reizbarkeit und Bad Humor die Kinder zu Tod.
Und 1866 macht Karl seinem Schwiegersohn in Spe, Paul Lafargue, ein bemerkenswertes Geständnis.
Mein lieber Lafargue, Sie wissen, dass ich mein ganzes Vermögen dem revolutionären Kampf geopfert habe. Ich bedauere es nicht, im Gegenteil. Wenn ich mein Leben noch einmal beginnen müsste, ich täte dasselbe. Nur würde ich nicht heiraten. Soweit es in meiner Macht steht, will ich meine Tochter vor den Klippen bewahren, an denen das Leben ihrer Mutter zerschellt ist.
So drastisch sie sind, man darf solche Äußerungen nicht für das Ganze nehmen. Denn sie geben nur die eine Seite der Medaille wieder. Die andere ist freundlicher. Schon der kleinste Sonnenstrahl kann Jennys Stimmung aufhellen, ihre oft überschäumende Lebensfreude wecken.
Ähnliches gilt für Karl. Beide neigen dazu, ihre jeweilige Lage extrem zu schildern. Da macht die schiere Verzweiflung schnell wieder grenzenlosem Jubel Platz und umgekehrt. Beide können sich von Schlägen rasch erholen. Sie sind Stimmungsmenschen. Und was sie brieflich über ihre Befindlichkeiten äußern, Momentaufnahmen.
Es gibt nicht bald wieder zwei Leute, die so Gefallen fanden an Scherz und Witz wie die zwei.
Elinor, die jüngste Tochter, in ihren 1895 veröffentlichten Erinnerungen an die Eltern.
Oft und oft, besonders wenn die Gelegenheit Dekorum und Zurückhaltung erforderte, habe ich sie lachen sehen, dass ihnen die Tränen über die Wangen liefen. Und sogar die, welche sich versucht fühlten, die Nase zu rümpfen, ob solchen Leichtsinns, konnten nichts anderes tun als mitlachen. Wie oft habe ich gesehen, dass sie sich nicht ins Gesicht zu sehen wagten, weil sie wussten, dass ein einziger Blick unstillbares Gelächter entfesseln musste. Die zwei Leute zu sehen, wie sie ihre Blicke auf alles andere richteten, nur nicht aufeinander, mit aller Anstrengung ein Lachen unterdrückend, das zuletzt doch mit elementarer Kraft durchbrach, ist eine Erinnerung, welche ich nicht missen möchte.
Ende der 1860er Jahre gerät Jennys Leben in ruhigeres Fahrwasser. Engels kann der Familie mit einer regelmäßigen Zahlung von 350 Pfund pro Jahr ein sicheres Einkommen verschaffen. Zudem zieht er nach London und lebt fortan nur ein paar Gehminuten vom Marx'schen Haus entfernt. Jenny ist wochenlang unterwegs gewesen, um für ihn eine passende Wohnung zu finden. Vor allem aber, Weihnachten 1866 hat Karl endlich den ersten Band seines Hauptwerks »Das Kapital« abgeschlossen, ein Buch, dem Jenny so unendlich viel geopfert hat.
Mein lieber Herr Engels, es ist eine Freude, das Manuskript so hoch aufgespeichert und abgeschrieben daliegen zu sehen. Mir ist eine Riesenlast damit vom Herzen gewälzt. Bleiben doch stets noch Lasten und Sorgen genug übrig. Besonders wenn die Mädchen sich verlieben und verloben und gar mit Franzosen und Medical Students.
Der Glanzpunkt in Jennys Dasein, die Lichtseite ihres Lebens, sind die Töchter, für deren Erziehung und Ausbildung den Eltern kein Opfer zu groß gewesen ist. Jenny, Laura und Eleanor wachsen zu blühenden Frauen heran. Sie sind hochgebildet, in mehreren Sprachen zu Hause. Sie arbeiten als Erzieherinnen, sind publizistisch und als Übersetzerinnen aktiv, natürlich politisch engagiert. Jenny heiratet den bekannten französischen Sozialisten Charles Longuet, Laura den noch bekannteren Paul Lafargue, einen Mediziner.
Mitte der 1860er Jahre verfasst Jenny eine kleine, unvollendet gebliebene autobiografische Skizze unter dem Titel »Kurze Umrisse eines bewegten Lebens«. Darin findet sich ein Satz, der der Nachwelt lange Zeit Rätsel aufgegeben hat.
In den Frühsommer des Jahres 1851 fällt noch ein Ereignis, welches ich nicht näher berühren will, das aber sehr zur Vermehrung unserer äußeren und inneren Sorgen beitrug.
Das Ereignis, von dem Jenny spricht, scheint nur auf den ersten Blick ein freudiges. Am 23. Juni 1851 bringt Lenchen Demuth einen gesunden Jungen zur Welt. Die bittere Wahrheit: Der Vater des Kindes ist Karl Marx. Freund Engels übernimmt die Vaterschaft. Der uneheliche Sohn wird zu Pflegeeltern gegeben.
Über die schockierende Affäre ist von den Nachgeborenen viel spekuliert worden. Meist wird unterstellt, dass Jenny, wenn überhaupt, die Wahrheit erst Jahre später erfahren habe. Nur darum, sagt man, hat sie sich nicht scheiden lassen, ist sie sogar noch zweimal schwanger geworden, pflegt weiterhin ein ungetrübtes Verhältnis zu Lenchen. Als man ihr dann endlich alles sagt, ist es für nach außen sichtbare Konsequenzen zu spät.
Aber könnte nicht alles auch ganz anders gewesen sein? Vielleicht hat Jenny ja doch von Anfang an Bescheid gewusst. Und nach einer gewissen Zeit die menschliche Größe aufgebracht, Karl und Lenchen ihre Verfehlung zu verzeihen. Vielleicht hat sie, wie es ihrer Veranlagung entsprach, sich selbst sogar eine Mitschuld am Ehebruch gegeben. Karl Marx, so wird oft gesagt, hätte eine Trennung von Jenny niemals verkraftet, gewiss. Doch gilt das nicht auch umgekehrt? Könnte Jenny nicht befürchtet haben, dass Karls Affäre mit Lenchen der Anfang vom Ende ihrer Ehe sei, dass er sie nunmehr ganz verlasse? Hatte sie nicht schon in ihrer Verlobungszeit eine solche Eventualität mit einem Tod ohne Auferstehung gleichgesetzt?
Die Ehe von Jenny und Karl Marx hat in den 1850er und 60er Jahren ernste Krisen durchgemacht. Und wie bei jedem Paar, das zusammen älter und alt wird, hat ihre Liebe sich gewandelt. Doch wie unendlich stark muss die Bindung dieser beiden Menschen gewesen sein, dass sie letztlich allen Stürmen standgehalten, allen Anfechtungen getrotzt hat. Lebenslanges Exil, materielle Not, zermürbende Krankheiten, menschliche Demütigungen und Verletzungen, politische Enttäuschungen, endlos lange Zeiten der Erfolglosigkeit. Und schließlich, von beiden nie verwunden, 4 tote Kinder.
Im Sommer 1856 besucht Jenny, damals 42, mit ihrem Kleeblatt zum letzten Mal ihre Mutter in Trier. Gegen Ende des Besuches, wenige Tage nach ihrem 77. Geburtstag, stirbt die alte Frau. Karl hält sich derweil bei Friedrich Engels auf. Am 21. Juni trifft ein Brief aus Manchester ein.
Mein Herzensliebchen, ich schreibe dir wieder, weil ich allein bin und weil es mich geniert, immer im Kopf Dialoge mit dir zu halten, ohne dass du etwas davon weißt oder hörst oder mir antworten kannst.
Schlecht wie dein Porträt ist, leistet es mir die besten Dienste, und ich begreife jetzt, wie selbst die schwarzen Madonnen, die schimpfiertesten Porträts der Mutter Gottes, unverwüstliche Verehrer finden konnten. Jedenfalls ist keins dieser schwarzen Madonnenbilder je mehr geküsst und angeäugelt und adoriert worden als dein Fotograf. Ich habe dich leibhaftig vor mir, und ich trage dich auf den Händen, und ich küsse dich von Kopf bis Fuß, und ich falle vor dir auf die Knie, und ich stöhne: Madame, ich liebe sie. Und ich liebe sie in der Tat mehr, als der Mohr von Venedig je geliebt hat. Momentane Abwesenheit ist gut, denn in der Gegenwart sehen sich die Dinge zugleich, um sie zu unterscheiden. So ist es mit den Leidenschaften. Kleine Gewohnheiten, die durch die Nähe, mit der sie einem auf den Leib rücken, leidenschaftliche Form annehmen, verschwinden, sobald ihr unmittelbarer Gegenstand dem Auge entrückt ist. Große Leidenschaften, die durch die Nähe ihres Gegenstandes die Form von kleinen Gewohnheiten annehmen, wachsen und nehmen ihr naturgemäßes Maß wieder ein durch die Zauberwirkung der Ferne. So ist es mit meiner Liebe. Meine Liebe zu dir, sobald du entfernt bist, erscheint als was sie ist, als ein Riese. Eine Liebe, in die sich alle Energie meines Geistes und aller Charakter meines Herzens zusammendrängt. Es gibt in der Tat viele Frauenzimmer auf der Welt und einige darunter sind schön. Aber wo finde ich ein Gesicht wieder, wo jeder Zug, selbst jede Falte, die größten und süßesten Erinnerungen meines Lebens wieder erweckt? Selbst meine unendlichen Schmerzen, meine unersetzlichen Verluste lese ich in deinem süßen Antlitz. Und ich küsse mich weg über den Schmerz, wenn ich dein süßes Gesicht küsse. Ade, mein süßes Herz. Ich küsse dich viel tausendmal und die Kinder. Dein Karl.
Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this son of York.
Gleich nach dem ersten Monologe Gloucesters. Nun ward der Winter unseres Missvergnügens, glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks, trat atemlose Stille ein. Und selbst die geräuschvollen Götter des Paradieses lauschten zaubergebannt.
Ende der 1870er Jahre schreibt die seit jeher theaterverliebte Jenny vielbeachtete Kritiken fürs Feuilleton der renommierten Frankfurter Zeitung. Sie kämpft für den großen Schauspieler Henry Irving und seine neuartigen Shakespeare-Deutungen, die von der Londoner Presse angefeindet werden.
Irving wirft in seiner Auffassung Richards alle alten Traditionen über den Haufen. Er ist nicht der Bösewicht, der auf der Bühne herumstampft, mit buschigen Brauen und stereotypem Mephistopheles-Ausdruck. Seine Deformität ist nicht so auffallend gemacht, um ihn grotesk erscheinen zu lassen. Die linke Schulter erhöht und ein leises, hinkendes Gehen sind die einzigen Merkmale. Aber wie weiß Irving durch die feinsten Züge, durch kleine, fast unscheinbare Bewegungen seiner Gesichtszüge, durch leises Zucken der gepressten Lippen, durch feines, sarkastisch aufblitzendes Lächeln, durch Handbewegungen, Stimmreflexionen, den abgefeimten Heuchler darzustellen, der absoluter Meister in der Kunst der Verstellung ist, seine verbrecherische Natur seinem Ehrgeiz unterordnet und seine Niedertracht verdeckt und verhüllt durch das feinste Gewebe von Trug, Heuchelei und Verstellung.
Die letzten 10, 15 Jahre ihres Lebens entschädigen Jenny für so manches. Sie findet ihr seelisches Gleichgewicht wieder. Die 4 Enkelkinder der ältesten Tochter werden zu ihrer Altersfreude. Doch auch jetzt bleiben Schicksalsschläge nicht aus. Alle 3 Kinder von Laura und Paul Lafargue sterben früh.
In ihren letzten Lebensjahren fährt Jenny zu Kuraufenthalten, unternimmt Reisen auch ins Ausland. Die letzte führt sie, zusammen mit Karl, im Sommer 1881 nach Argenteuil bei Paris, wo Tochter Jenny mit Familie lebt. Noch einmal sieht sie ihr geliebtes Paris, fährt mit Karl im offenen Wagen durch die Boulevards. Da ist sie 67 und bereits eine todkranke Frau. Sie leidet an Krebs, ohne Aussicht auf Heilung.
»Ich möchte noch so gern ein bisschen länger leben, lieber guter Doktor. Sonderbar ist's. Je mehr die Geschichte zur Neige geht, je mehr hängt man an dem irdischen Jammertal.«
Das schreibt sie dem Arzt Ferdinand Fleckles. Im Herbst 1881 ist auch Karl lebensgefährlich erkrankt. Zusammen mit Lenchen pflegt Elinor, ihr Mütterchen und ihren Mohr, wie sie die Eltern liebevoll nennt, Tag und Nacht.
Es war eine entsetzliche Zeit. In der großen Vorderstube lag unser Mütterchen, in der kleinen Stube daneben lag Mohr. Und die beiden, die so aneinander gewöhnt, so miteinander verwachsen waren, konnten nicht mehr in demselben Raume zusammen sein. Mohr überwand noch einmal die Krankheit. Nie werde ich den Morgen vergessen, an welchem er sich stark genug fühlte, in Mütterchens Stube zu gehen. Sie waren zusammen wieder jung. Sie, ein liebendes Mädchen, und er, ein liebender Jüngling, die zusammen ins Leben eintreten. Und nicht ein von Krankheit zerrütteter alter Mann und eine sterbende alte Frau, die fürs Leben voneinander Abschied nehmen.
Was sie getan hat, wissen nur die, die mit ihr gelebt haben. Aber ich weiß, dass wir oft ihre kühnen und klugen Ratschläge vermissen werden. Kühn, ohne Prahlerei. Klug, ohne der Ehre, je etwas zu vergeben. Von ihren persönlichen Eigenschaften brauche ich nichts zu sagen. Ihre Freunde kennen diese Eigenschaften und werden sie niemals vergessen. Wenn es jemals eine Frau gab, die ihr größtes Glück darin gesehen hat, andere glücklich zu machen, so war es diese Frau.
Die Rote Baroness. Das extreme Leben der Jenny Marx von Ulrich Teusch. Es sprachen Susanne Barth, Sascha X, Andrea Quirbach, Jochen Nix, Bodo Primus und Helmut Winkelmann. Ton und Technik Ingbert Neumeister und Anja Senkpiel. Regie Michael Utz. Redaktion Franziska Kottmann. Produktion Südwestrundfunk 2010. Wenn Sie einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen möchten, rufen Sie uns bitte an. Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 07221 929 6030. 07221 929 6030.